Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich rausgesucht habe als Predigtext für diesen Gottesdienst zum Thema Hochzeitsmahl des Lammes, er steht im 2. Korintherbrief im 11. Kapitel. Wir wollen hören auf den Vers 2. Da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth: Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Ich lese den Vers noch einmal. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diesen Vers aus dem 2. Korintherbrief und wollen dich bitten für die Predigt über diesen Vers, um dein Geleit und deine Führung durch deinen guten Heiligen Geist. Wir wollen dich alle miteinander bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, lassen Sie mich hinführen zu der Predigt, eine kurze Begebenheit mit meinem Hund berichten. Wir haben seit einem guten Jahr einen neuen Hund, einen Labrador. Und dieser Labrador hat eine Besonderheit aufgewiesen, die nicht arttypisch ist. Er hat zunächst einmal keinerlei Interesse am Wasser gezeigt. Labradore sind Wasserhunde, sind für die Wasserjagd gezüchtet. Und wann immer wir mit dem irgendwie am See oder am Fluss vorbeigegangen sind, dann hat er den zwar wahrgenommen, aber ist er nicht reingegangen oder sonst irgendetwas. Jetzt ist er in der Hundeausbildung, jetzt muss er schwimmen. Und jetzt muss man diesem Hund, der so ein bisschen wasserscheu ist, das Wasser nahe bringen. Und er wollte zu Anfang nicht. Dann habe ich ein bisschen versucht, mich zu bemühen mit ihm und da habe ich ihm welche Leckerchen genommen und irgendwann hat er geschnallt, was das ist, Wasser. Jetzt ist es genau andersrum. Während er vorher keine Notiz vom Wasser nahm, jetzt muss man beim Spazierengehen aufpassen, dass man nicht irgendwie an so einem dreckigen Tümpel vorbeigeht, weil wenn er den sieht, faps, sofort rein, springt rein und er lebt richtig im Wasser auf. Also er hatte zunächst einmal Wasser ignoriert und als ein bisschen sensibilisiert wurde dafür, seitdem macht er richtig das, was ein Labrador tut, nämlich die ganze Zeit schwimmen, wenn er kann. Warum erzähle ich diese Geschichte? Nun, mit diesem Bibelvers ist es mir in der letzten Woche ganz genauso gegangen. Also, ich bin jetzt über 40 Jahre Christ, habe Theologie studiert und natürlich weiß ich, dass wir die Brautgemeinde sind. Ich weiß das theologisch, dass wir verlobt sind mit dem Herrn. Das habe ich schon dutzende Male auch in Andachten und Predigten weitergegeben halt. Aber für mich so richtig verinnerlicht hatte ich das bisher noch nicht. Ich war an dieser Wahrheit, dass wir verlobt sind als Gemeinde mit Jesus, immer so ein bisschen vorbeigegangen. Zwar wahrgenommen, aber nicht so für mich ganz, ganz aufgenommen. Und in der letzten Woche habe ich noch einmal das 11. Kapitel im Korintherbrief gelesen und da hat mich das direkt angesprochen und ich bin da so reingetaucht und habe über die Dinge nachgedacht, was es heißt, verlobt zu sein mit Jesus Christus, dass mich das so bewegt hat, dass das eben auch heute Predigtext geworden ist. Und da möchte ich euch so ein Stück weit mit hineinnehmen in diese meine neuen Erkenntnisse, dieses, was ich dort gefunden habe zum Thema Verlobung. Denn nicht nur ich bin mit Jesus Christus verlobt, ihr auch. Und so habe ich dann auch die Predigt überschrieben, über unsere Verlobung. Jetzt hätte ich wirklich 12, 15 Punkte bringen können, aber dann wird es mir Mittagessen ein bisschen später, aber ich habe 6 Punkte mitgebracht, über die ich sprechen möchte. Ich möchte sprechen erstens über unseren Bräutigam, zweitens über unsere Entscheidung, drittens über unser Warten, viertens über unsere Treue, fünftens über unser Hochzeitskleid und sechstens über unsere Freude, über unsere Verlobung, als erstes über unseren Bräutigam. Wir als Gemeinde Jesu Christi, wenn wir Glied am Leib Jesu Christi sind, dann haben wir einen Bräutigam. Dann sind wir die Gemeinde, Braut, und wir haben einen Bräutigam, Jesus Christus. Und davon wird immer wieder in der Bibel berichtet. Ich habe ja 2 Lesungen mitgebracht, halt. Einmal aus dem Matthäus-Evangelium, aus der Offenbarung. Ich hätte ein ganzes Dutzend Lesungen aus dem Alten wie Neuen Testament mitbringen können, die das einfach thematisieren, dieses Bild, was Gott immer wieder gebraucht in seinem Wort. Wir sind seine Braut. Schon im Alten Testament wird davon berichtet, dass eben Israel, die Gemeinde im Alten Bund, die Ehefrau von Gott war. Und das wirft dann immer wieder vor, dass sie die Treue brechen. Er ist ihr Mann. Aber im Neuen Testament wird es noch einmal ganz dicht. Da wird Gott in der Person Jesu Christi, der Bräutigam der Gemeinde. in besonderer Weise in eine Nähe, die dann, das ist ja heute Thema im Gottesdienst, bei dem Hochzeitsmahl des Lammes zur Vereinigung kommt, wenn wir dann in alle Ewigkeit mit Jesus zusammen sind. Wir haben einen Bräutigam. Und da wollen wir uns wirklich mal dieses Bild hineingeben, was das heißt, einen Bräutigam zu haben. Stell uns mal so ein junges Mädchen vor mit 19 Jahren, die den Mann fürs Leben gefunden hat und hat ihr den Antrag gemacht. Jetzt hat sie den dicken Klunker am Finger und sie ist verlobt und jetzt geht es auf die Hochzeit zu. Ja, das sind wir. Das sind wir mit Jesus Christus. Wir haben einen Bräutigam, der für uns die Hochzeit schon bereitet hat im himmlischen Jerusalem, auf die wir zugehen. Wir haben einen Bräutigam. Und wisst ihr, wenn man einen Bräutigam hat, so als junge Braut, da weiß man, wo man hingehört. Da brauchst du in dieser Welt nicht mehr gucken nach all den anderen, das hat sich dann erledigt. Da hast du den gefunden, auf den es ankommt. Und das ist bei Jesus so, wir haben Bräutigam, wir müssen hier nicht mehr gucken. Können das so ein bisschen mitnehmen, was diese Welt noch zu bieten hat, schön und gut. Aber wir haben den gefunden, wo wir hingehören. Und wenn man einen Bräutigam gefunden hat, das macht die Braut dann so, da hat man den, mit dem man die Zukunft plant. Ich weiß nicht, ob die Frauen sich noch so erinnern können, das gilt aber auch natürlich für die Bräutigame, die hier sind, wenn wir den Mann oder die Frau fürs Leben gefunden hatten, wie er dann so in der Verlobungszeit die Pläne gemacht hat. Was soll es denn werden? Wie groß wird denn das Haus werden, das wir bauen? Wie viele Kinder wollen wir haben? Wie sehen die Dinge alle aus? Da macht man die Pläne. Und so ist es auch für uns. Wir haben einen, mit dem wir Pläne machen können. Aber nicht so wie hier auf Erden bei so einer Verlobung, wo man nicht weiß, na, wird er denn die Arbeitsstelle behalten, wird das alles auch klappen, wenn wir genug Geld haben, dass wir das Haus so groß bauen können, wie wir es uns vorstellen. Wir haben einen, mit dem alles möglich ist. Mit dem kannst du Pläne machen. Der Chantal habe ich eben dieses Wort mitgegeben. Mit unserem Gott können wir über Mauern springen. Wir haben einen Bräutigam, mit dem kannst du gar nicht groß genug denken. Hier musst du dich nicht begrenzen. Wir haben einen Bräutigam, bei dem ist alles möglich. Und wir haben vor allen Dingen einen, und das ist das Wunderbarste, einen, der uns lieb hat. Das ist ja hoffentlich so, dass man heiratet aus Liebe, weil man den gefunden hat, den man selber lieb hat, aber der einen hoffentlich auch lieb hat. Das ist immer so die Frage, so zwischenmenschlich, wird denn auch die Liebe Bestand haben? Wisst ihr, mit unserem Bräutigam ist es so, der hat uns so lieb, dass er für uns gestorben ist. Er, der eigentlich gar nicht sterben kann, weil er der ewige Gott ist. Der wird aus lauter Liebe zu uns Mensch, damit wir ihm begegnen können, aber nicht nur, dass wir ihm begegnen können, sondern er stirbt auch für all den Dreck, für all die Schuld, die wir begangen haben, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Das ist unser Bräutigam, mit dem wir verlobt sind. Jesus Christus, unser Herr. Halleluja. Zweiter Punkt über unsere Verlobung, unsere Entscheidung. Paulus schreibt hier an die Korinther. Er schreibt hier an die Korinther und schreibt ihnen, dass er sie verlobt hat, dass er im Auftrag Gottes mit göttlichem Eifer geeifert hat und eben sie der Gemeinde zugeführt hat, damit sie Brautgemeinde sind und damit sie der einst im himmlischen Jerusalem sind. Das ist alles so passiert um 50 nach Christus. Da war er nämlich damals für fast anderthalb Jahre in Korinth und da hat er mit tollen Leuten da gearbeitet, mit Silas, mit Timotheus, mit Aquila, mit Priscilla. Die Bibel beschreibt das ausführlich, könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 18. Aber das war knallhart, was da ablief. In Korinth haben sich eine Menge Menschen gegen Paulus, gegen die Verkündigung des Evangeliums gewandt. Die haben ihn verfolgt, die haben ihn bekämpft. Auch diejenigen, die dann das Evangelium angenommen haben, die zur Brautgemeinde gekommen sind, die haben die geschlagen, verfolgt, vors Gericht geführt. Es gab einige in Korinth, die haben es nicht angenommen. Die haben dieses Wort gehört, die Bibel berichtet davon, wie in der Synagoge gesprochen hat. Und dann heißt es da, dass sie ihn verlästert haben halt, und dass sie ihm widerstrebten. Andere wiederum in Korinth, die es gehört haben, haben es angenommen. Also, dass man Brautgemeinde, Teil der Brautgemeinde ist und dass man einen Bräutigam hat, das ist erstens Eifer des lebendigen Gottes, der das möchte und der zieht, das ist das Primäre, aber der zwingt niemanden, der stellt vor die Entscheidung. Und Korinth waren einige Leute, die haben gesagt, jawohl, ich will dazugehören. Ich gebe sogar mein Leben für diesen Bräutigam, weil er sein Leben für mich gegangen hat. Ich lasse mir alles kosten. Die sind Jesus nachgefolgt, haben ein Ja gefunden. Und andere haben gesagt, nein, das ist nichts für mich. Und diese christlichen Spinner, die wollen wir verfolgen, die werden wir unterdrücken. So ist das gelaufen. Aber entscheidend ist, du triffst eine Entscheidung für oder gegen Jesus. Das ist bei einer Verlobung so. Du bist verlobt, du bist nicht verlobt. Also wenn dich da der Verlobte fragt, wenn er auf die Frau zukommt, und sagt übrigens, das ist bei aller Gleichberechtigung, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, so, dass 0% der Deutschen erwarten, dass eine Braut den Antrag macht. Immer muss es der Bräutigam machen. Also das ist ganz klar. Heute bist du bei aller Gleichberechtigung halt, da gibt es Umfragen halt. Ne? Niemand erwartet, dass eine Braut einen Antrag macht. Also, und hier ist es ja auch bei Gott, er macht uns den Antrag. Und wir müssen uns dann entscheiden, ja oder nein sagen. Und nochmal, das ist ganz klar. Entweder bist du mit Jesus Christus verlobt, der ist dein Bräutigam oder nicht. Da gibt es nichts dazwischen. Ja oder nein? Und die Frage möchte ich heute Morgen nochmal stellen. Hast du dich entschieden für Jesus, ja oder nein? Gehörst du zur Brautgemeinde oder nicht? Wenn du dazugehörst, Halleluja, da kommen gleich noch wunderbare Punkte. Wenn du das noch nicht hast, brauchst du gar nicht mehr die nächsten 4 Punkte durchzudenken, die gleich kommen in der Predigt, sondern dann darf ich dir sagen, komm zu Jesus Christus. Er lädt dich heute nochmal ein. Er lädt dich heute nochmal ein, dein Ja zu finden zu ihm, dass du nicht verloren gehst. Er will dich nicht eines Tages rausschmeißen, wenn du dich dann reinmogelst, nicht? Aber das wird er tun, wenn du nicht hier ein Ja zu ihm findest. Eine Entscheidung getroffen. Ich habe Gott sei Dank eine Entscheidung getroffen und ihr, die alle hier seid, die eine Entscheidung für Jesus getroffen habt, Halleluja, wir sind dabei und dürfen jetzt uns freuen über all das, was jetzt noch kommt aus diesem Text in dieser Predigt. Der dritte Punkt, unser Warten. Das ist ja das, was passiert, wenn dann die Verlobung stattgefunden hat, also der Antrag gemacht ist. Und was passiert dann mit der Braut? Die Braut wartet natürlich auf die Hochzeit. Ich bin ja Pfarrer, landeskirchlicher Pfarrer, knapp 30 Jahre jetzt dabei und ich habe schon 2 oder 3 Trauungen miterlebt, also mehrere Hunderte mittlerweile halt. Und das könnt ihr immer wieder wissen halt, die Bräute freuen sich ganz besonders auf die Hochzeit. Wenn man dann so ein Traugespräch führt halt, also das ist immer dieses Erwartung, schon zwischenmenschlich. Man wartet auf die Hochzeit, bis der Tag kommt. Und wisst ihr, das ist genau das auch, was von uns erwartet wird als Brautgemeinde. Dass wir es erwarten, wenn wir als reine Jungfrau dem Herrn dann final zugeführt werden und wir zum Hochzeitsmahl des Lammes kommen. Davon spricht die Bibel immer wieder. Die sagt immer wieder, dass wir das erwarten sollen. Das ist nicht nur ein Thema für die Adventszeit, nicht so 4 Sonntage vor Weihnachten, wo gesagt wird, ja, wir wollen auch den Herrn erwarten, sondern das muss der Gemeinde Jesu Christi immer wieder gesagt werden. Der Heiland Jesus Christus kommt wieder. Unser Bräutigam kommt und darauf wollen wir vorbereitet sein. Da wollen wir vorbereitet sein, dass das heute Abend sein kann. Nicht erst, wenn wir so durchrechnen, ja, ich bin jetzt 56 Jahre alt, also rein statistisch habe ich vielleicht noch 24 Jahre und dann, wenn ich dann abberufen werde, dann. Nein, der Heiland Jesus Christus sagt, ich komme und meine Gemeinde soll bereit sein. Viele Gleichnisse der Bibel künden davon, dass man bereit sein soll. Matthäus 25, von den 5 Jungfrauen, die Öl auf ihrer Lampe haben, die bereit sind, die sich vorbereitet haben, und 5 Jungfrauen, die kein Öl haben, keinen Glauben halt. Und die dann einfach staunen, was ist denn jetzt los? Jetzt geht es schon los, wie soll das denn sein? Und die sind dann nicht mehr dabei. Wir müssen uns vorbereiten auf unsere Hochzeit, auch das Hochzeitsmahl des Lammes. In der Vorbereitung habe ich in der letzten Woche eine fantastische Geschichte gelesen von dem ehemaligen württembergischen Landesbischof Dr. Martin Haug. Das war noch so ein richtiger Bischof mit Format halt. Der hat dann berichtet, wie er in Italien im Urlaub war, als das noch nicht so überflutet war mit Touristen. Er erzählt von einer Wanderung, die er gemacht hat am Comer See hin zur Villa Acronati. Ganz tolle Villa ist das gewesen halt. Und da kommt er hin und ist ganz in der Einsamkeit und da ist ein alter Gärtner. Und mit diesem alten Gärtner kommt er ins Gespräch und er führt ihn dann durch das Anwesen. Und das beschreibt dieser Bischof Haug, das war ein unfassbar schöner Garten, sowas hat er überhaupt noch nie gesehen. Und dann hat er diesen Gärtner gefragt, wie lange er denn schon hier als Gärtner arbeiten würde. Er sagt, er 24 Jahre. Und dann hat er gefragt, wie ihm das Haus gehört, sagt, das ist eine Besitzerin aus Rom. Er sagt, die ist aber in all den 24 Jahren nur 4-mal hier gewesen. Und das letzte Mal, so erzählt dann der Gärtner, vor 12 Jahren. Ja, aber sagt dann Haug, aber so wie Sie den Garten gepflegt haben, die könnte ja morgen wiederkommen, es ist ja alles in bester Ordnung. Dann sagt dieser alte Gärtner, oggi, Signore, oggi, nicht morgen, heute, mein Herr, heute. Der Garten ist nicht darauf vorbereitet, dass sie morgen wiederkommt, heute. Und dann sagt Haug, das hätte ihn tief bewegt, diese Treue dieses Gärtners, wie er auf die Besitzerin wartet und sagt, noch heute, die kann jederzeit kommen, ich bin vorbereitet. So müsste es auch für uns sein, als Brautgemeinde Jesu Christi, wenn wir mit ihm verlobt sind. Heute, heute Mittag, wenn der Herr wiederkommt, bist du bereit? Wartest du auf ihn? Oder hast du viele andere Pläne? Ich muss sagen, ich sage ja, ich bin neu eingetaucht in dieses Motiv der Verlobung. Ich habe mich dann nochmal ganz neu packen lassen. Das ist ja so einfach, euch zu erzählen, Leute, ihr müsst warten auf den Herrn, der kann jederzeit kommen, ihr müsst ihn erwarten halt. Mir war das nochmal ganz deutlich wichtig, weil bei all dem anderen, was mich so betrifft, ist das so ein bisschen in den Hintergrund bei mir geraten. ich muss warten, ich darf warten. Der Heiland sagt, ich komme bald und ich will ihn erwarten. Das ist unser Warten. Der vierte Punkt zu dieser Verlobung, unsere Treue. Der, mit dem wir verlobt sind, der Herr Jesus Christus, hat alles für uns getan, alles. Der hat uns das Leben gegeben, der hat diese Welt geschaffen, der ist für uns gestorben auf Golgatha, hat er uns erlöst. Der bereitet das Hochzeitsmahl im himmlischen Jerusalem. Der hat alles, 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 alles gemacht. Und er erwartet von uns was? Nur eins, dass wir ihm treu sind. Das ist das, was er möchte. Im alten Bund war Israel nicht treu und das war der große Vorwurf. Und deshalb sind sie aus der Gnade gefallen, dass ein Neuanfang gemacht werden musste in Jesus Christus. Wir lesen in Hosea 2, ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Und jetzt kommt es ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Das ist das, was für uns wichtig ist, Treue. Dass wir als Verlobte dem Herrn, diesem Herrn treu sind. So wie das rein irdisch auch zwischen Mann und Frau ist, wenn man sich dann verlobt hat. Das darf dann der Verlobte von seiner Verlobten erwarten und umgekehrt natürlich auch, dass man treu ist, dass man nicht mehr anderen Männern hinterherläuft. Und genauso für uns. Unser Herr und Heiland möchte, dass wir treu sind, ihm treu sind. Egal, was da kommt, egal wie die Verlockungen dieser Welt sind, dass wir ihm treu sind, keinen anderen Göttern nachfolgen und dass nichts über ihm steht. Das ist so ein Thema, das durchzieht sich auch durch die ganze Bibel, haben wir an anderer Stelle schon häufig darüber gesprochen halt. Die Treue, Jahwe Emet, der treue Gott, dass das eine Grundeigenschaft des lebendigen Gottes ist. Und wenn wir uns mit ihm vermählen, dann ist das das Entscheidende. Er will nicht, dass wir viel Geld haben, dass wir besonders gut aussehen oder sonst irgendwas. Das spielt für den überhaupt gar keine Rolle. Was er möchte, ist Treue. Unbedingte Treue. Die großen Männer der Bibel, Josua, was hat ihn ausgemacht? Treu im Herrn, treu im Gehorsam. Die sind treu gewesen im Glauben halt. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Das ist das, was von uns verlangt wird. Und ich möchte es auch gerade den Täuflingen nochmal sagen, den vier, die es schon verstehen können. Ihr, die heute ein Ja zu Jesus Christus gesprochen habt, bleibt treu im Glauben an Jesus. Darauf kommt es an. Niemals wanken, niemals zurück, immer treu dem Herrn. Aber ich möchte es auch uns sagen, die wir die Taufe empfangen haben, vor 10, vor 20, vor 50, vor 70 Jahren. Das ist wichtig. Dass wir als Glied der Brautgemeinde Jesu Christi diesem Jesus Christus treu sind, egal was da kommt. Ich habe eben angefangen, die Geschichte hier, die Predigt hier mit meinem Hund. Ich möchte noch eine andere Geschichte zum sagen, die mich immer wieder anspricht zum Thema Treue. Da hat es vor Jahren eine Verfilmung zugegeben zu einem berühmten japanischen Hund. Der ist genau vor 100 Jahren geboren worden, 1924. Der ist in Japan ganz bekannt, das ist der Hachiko. Das ist so ein Akita gewesen. Und da war ein Universitätsprofessor, der hatte den aufgezogen. Und der hatte die Eigenart, dass er jeden Morgen mit seinem Hund zur Bahn ging. Dann ist er in die Stadt nach Tokio gefahren und der Hund wartet am Bahnhof, bis das Herrchen zurückkam, die ganzen 10, 12 Stunden, und dann ist er wieder mit ihm nach Hause gegangen. Und nach 2 Jahren ist dieser Professor während einer Vorlesung gestorben in Tokio. Das hat der Hund natürlich nicht verstanden und er wartete am Bahnhof. Es kam das Herrchen nicht. Und dann blieb der einfach am Bahnhof. Dann hat man versucht, den Hund zu vertreiben, der ist nicht weggegangen. Dann ist die Frau weggezogen, dem der Hund gehörte. Da war der Hund, blieb immer an diesem Bahnhof. Und irgendwann ist man hingegangen, hat man dem so eine kleine Hütte gebaut. Und das wussten die Leute. Dieser Hund wartet auf sein Herrchen. 8 ganze Jahre hat er gewartet, bis er gestorben ist. Hat er immer am Bahnhof nur gesessen, auf das Herrchen gewartet und ist gestorben. Toller Film mit Richard Gere, der verfilmt worden ist. Hachiko. Das ist Treue. Da sagt man auch, was für ein dummes Tier. Das berührt uns ein bisschen emotional, aber sagt meine Güte. Aber wisst ihr, so sollen wir sein gegen unserem Herrn und Heiland, der treue Gott ist. Dass wir einfach in Treue auf ihn warten. Vollkommen egal, was um uns passiert. Nur ausgerichtet auf den Herrn. Wir sind verlobt mit ihm und ihm wollen wir in Treue dienen. Ihm wollen wir in Treue gehorsam sein und auf ihn wollen wir in Treue warten. 1. Korinther 4 heißt es, dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Gebote. Und dann kommt es. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu gefunden werden. Das ist der vierte Punkt zu unserer Verlobung, unsere Treue. Ein fünftes, jetzt wird es nochmal richtig verlobungsmäßig halt, unser Hochzeitskleid. Das ist ja dann auch so ein Thema für die Braut, wenn die Hochzeit ansteht, dass ein Kleid gekauft werden muss. Ja? Also da gibt es ja Frauen, die haben, oder Mädchen mit 13, 14, die wissen schon genau, wie ihr Brautkleid auszusehen hat. Und das darf dann der Bräutigam ja manchmal vorher nicht sehen. Und da werden dann ja auch Haufen Geld für ausgegeben. Also es ist ein ganz wichtiges Thema, Hochzeitskleid. Und es ist auch in der Bibel ein wichtiges Thema, Hochzeitskleid. Übrigens, Kleidung ist was ganz Wichtiges, Entscheidendes halt. Wenn du das richtige Kleid nicht anhast, kommst du nicht rein. Das haben wir eben in der Lesung ja gesehen halt. Ja, Matthäus 22, als dann Jesus durchgeht und der sich anguckt hier, wer sind denn die Gäste? Und da hat einer ein Hochzeitskleid nicht an. Der ist nur ganz normal gekleidet. Und da wird er rausgeschmissen. Kennen wir in Bremen hier ja sehr gut. Wir haben ja die Schaffermahlzeit. Also für die Nicht-Bremer sei das erklärt. Seit 1545 machen die Kaufleute hier in Bremen immer erst für die Kapitäne, die rausfuhren und Handel getrieben haben, einmal im Jahr eine Mahlzeit, wo man dann so Handel besprochen hatte. Und also als Bremer Kaufmann hast du es nicht dann geschafft, wenn du ganz viel Geld verdient hast, sondern wenn du Schaffer bist, wenn du dazugehörst. Und bei der Schaffermahlzeit gibt es auch eine Kleidungsordnung. Die müssen im Frack kommen. Wenn du da so im normalen C&A-Anzug aufläufst oder in der Jeans im Jackett, kommst du da nicht rein. Du musst den Frack anhaben. Und so ist es auch beim Hochzeitsmahl des Lammes. Wir haben eben Offenbarung 19 gehört als zweite Lesung. Da ist die Rede von dem schönen, reinen Leinen, das der Braut angetan ist. Da wird gesagt, das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Nun, was meint die Bibel damit, das schöne, reine Leinen? Das ist nicht irgendein irdischer Stoff, den uns ein Schneider anfertigen könnte, sondern das Kleid, was wir anhaben, das ist das Blut des Heilandes Jesus Christus. Sein Blut und seine Gerechtigkeit, das ist unser Ehrenkleid. Reinkommen zum Hochzeitsmahl des Lammes kommen wir nur, wenn wir gekleidet sind mit der Gerechtigkeit Jesu Christi, das ist das reine Leinen. Und diese Gerechtigkeit Jesu Christi, die ist gewebt durch das Blut des Heilandes, was er vergossen hat für dich und für mich auf Golgatha. Und Halleluja, wenn du unter dem Blut des Heilandes stehst, da bist du dabei, dann ist alles erledigt mit dem Hochzeitskleid. Du musst da nichts zu machen, du musst es nur annehmen, du musst es nur anziehen, das ist das Entscheidende. Das ist das Wunderbare. Dann sind wir dabei. Hier schreibt Paulus, ich möchte euch zuführen, Christus als eine reine Jungfrau. Das ist genau dieses Bild. Rein heißt ja unbefleckt von irgendeiner Schuld, von irgendeiner Sünde. Und das sind wir nicht. Ich nicht, ihr nicht. Auch wenn wir wiedergeboren sind, den Heiligen Geist haben, wir bleiben Sünder bis zum letzten Atemzug. Was wir brauchen, ist immer wieder die Reinigung durch das Blut des Heilandes Jesus Christus. Aber wenn wir das haben, dann sind wir dabei beim Hochzeitsmahl. Gehören wir zur Brautgemeinde und dürfen uns freuen auf das, was kommen wird. Und damit sind wir beim letzten Punkt dieser Predigt über die Freude. Wir gehen zu auf das Hochzeitsmahl des Lammes. Hier in dieser Welt ist Verlobung. Aber wir freuen uns auf das, was kommt, das Hochzeitsmahl, was vor uns steht. Das ist das Fantastische, was wir wissen dürfen einfach, dass das Beste auf uns noch wartet halt, dass das Beste kommt. Und ich sage, ich habe viele, viele Brautpaare begleiten dürfen. Und es ist noch immer so gewesen, die haben sich gefreut auf den Tag ihrer Hochzeit. Das ist ja auch richtig so. Und ich weiß nicht, wie es bei euch gewesen ist, wenn ihr verheiratet gewesen seid. Da hat man sich drauf gefreut. Wenn man in der Verlobungszeit gewesen ist halt und der Tag rückte näher, je näher der kam, desto mehr hat man sich gefreut auf das. Und dann war der Moment endlich da. Aber das ist bei der irdischen Hochzeit nicht. Da hat man den Moment der Hochzeit und dann packt man noch die Geschenke aus und dann kommt der Alltag wieder und dann geht die Freude so ein bisschen runter. Bei dem Hochzeitsmahl des Lammes ist das ganz anders. Wenn wir da angekommen sind, dann ist das nicht ein Tag, dann ist das nicht 2 Wochen, dann ist das nicht 2 Jahre. Das ist Ewigkeit, wo wir nur in Freude sind, wo es nur noch Freude geben wird für uns. Da sind wir vereinigt, wir haben es geschafft. Endlich, 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 und das hört nicht mehr auf. Momentan laufen ja die Olympischen Spiele noch, die gehen ja heute zu Ende halt nicht. Und da haben wir ja in den letzten Tagen eine Menge so Siegerehrungen gesehen halt nicht, wo die dann gestanden haben, Tränen überströmen, nicht so 15 Jahre Training und dann hast du es endlich geschafft, hast die Goldmedaille in Hand, so nach dem Motto, geschafft halt. Aber auch das ist nur so ein ganz kleiner irdischer Moment, der ist irgendwann vorbei. Wir bleiben zwar Olympiasieger, aber die Freude ist irgendwann dahinter, kommen all die Dinge, Sorgen, Freuden und Nöten dieses Lebens, was es alles überdeckt. Aber wisst ihr, wir haben eine Freude, die bleibt. Die Freude des himmlischen Jerusalem, das will Gott für unser Leben. Deshalb sagt er uns auch in seinem Wort immer wieder, freut euch im Herrn alle Wege, abermals sage ich, freut euch. Wir dürfen uns richtig freuen, wir haben Bräutigam, Jesus Christus, auf uns wartet die Hochzeit. Happy End unseres Lebens kommt ohne alle Ende. Wir sind einfach befreit von allem, was in dieser Welt Last und Schuld und Schwierigkeit ist, sondern wir dürfen uns freuen, wir arbeiten und sind da mit dem zusammen, leben mit dem zusammen, der uns über alle Maßen liebt und der uns dann nur noch Freude gibt, wo der Heilige Geist uns völlig erfüllt, wo keine Schuld mehr ist und wir uns nur noch freuen werden. Und ein bisschen was von dieser Freude, die uns erwarten wird, die dürfen wir als Angeld in dieser Welt haben. Das ist der Wunsch unseres Bräutigams. Er sagt, Mensch, all das Unangenehme, das habe ich für dich getan. Die ganze Schuld, die ganze Sünde habe ich dir genommen. Ich habe dir das Brautkleid angezogen. Ich habe alles erledigt halt. Ich habe auch die Hochzeit schon vorbereitet. Ich habe die Wohnstätte, wo du sein wirst, im himmlischen Jerusalem. Ich werde mit dir zusammen sein. Freu dich drüber. Freu dich drüber. Das ist das Wunderbare. Und das macht Christsein aus, dass wir erfüllt sind von Freude. Christsein hat eine Menge zu tun mit Dienst in der Gemeinde und wachsendem Glauben und alles. Ganz, ganz wichtig, gar kein Thema. Aber das Zentrale ist die Freude über das, was unser Bräutigam für uns getan hat. Und dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben werden in aller Ewigkeit. Das muss als Perspektive ganz groß sein. Dann kommt alles andere von ganz alleine. Und das hoffe ich, dass ihr das habt. Diese Freude über das himmlische Jerusalem, über das Hochzeitsmahl des Lammes, das wir da leben, dass wir dann in Vereinigung mit unserem Bräutigam sein werden. Jetzt komme ich wieder zum Anfang der Predigt zurück auf meinen düsigen Hund. Wisst ihr, wenn der jetzt im Wasser ist, der freut er sich richtig, dass der richtig glücklich hat. Den musst du so halb rauszwingen aus dem Wasser, weil er so glücklich ist da drin halt. Da freut dieser Höter sich so ein bisschen halt über das bisschen H2O, was da ist. Und da habe ich darüber nachgedacht und gedacht, wow. Wie viel mehr muss ich mich nicht eigentlich freuen darüber, dass ich Brautgemeinde, Teil der Brautgemeinde sein darf und dass ich so einen fantastischen Bräutigam habe. Und das wünsche ich ihr auch. Freude über unseren Bräutigam, mit dem wir verlobt sind. Unsere Verlobung, unser Bräutigam, unsere Entscheidung, unser Warten, unsere Treue, unser Hochzeitskleid und unsere Freude. Noch einmal rufe ich uns dieses Wort aus dem 2. Korintherbrief zu. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch verlobt mit dem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Alle Ehre, Lob und Preis unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, unserem Bräutigam, mit dem wir verlobt sind. Amen.